ein ganz herzliches Willkommen, sagt Ihnen Gabi fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind. Leben ohne dich, mein Kind, ein wahrlich unvorstellbarer Gedanke. Das schreibt eine Mutter, die ihren 11-jährigen Sohn bei einem Unfall verloren hat. Und weiter, ein Gedanke, der uns im ersten Leben manchmal gestreift hat, jedoch nur als schaurige Schreckensversion. Was ist aber, wenn es doch passiert? Dann beginnt ein anderes Leben, eine Hölle, die bar jeglicher Vorstellungskraft liegt. Sie stülpt sich wie ein Netz über uns, ist dunkel, tief und will nie enden. Eine andere Mutter, die ihren bereits erwachsenen Sohn verlor, beschreibt ihren Zustand danach so: Ich stehe neben mir und alles ist ganz anders. Die Welt ist anders geworden. Es sind Dinge passiert, die über der Schmerzgrenze liegen, jenseits von dem, was ein normaler Mensch ertragen kann. Ich sehe fast überall betretene Gesichter. Niemand kann damit umgehen. Ich mache euch Angst. Das sind zwei Stimmen, die für viele stehen. Laut Statistik sterben allein in Deutschland jedes Jahr rund 20.000 Kinder unter 16 Jahren. Ein Tod zur Unzeit, jedenfalls nehmen wir es so wahr. Am kommenden Sonntag, wie jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember, ist Weltgedenktag der verstorbenen Kinder. Wir erinnern schon heute in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb daran, und zwar aus der Perspektive der betroffenen Eltern. Der Tod zur Unzeit, wenn Eltern trauern, ist unser Thema. Und zu Gast sind Diakon Dr. Wolfgang Holzschuh und seine Frau Dr. Sabine Holzschuh. Ich begrüße Sie ganz herzlich zugeschaltet aus Regensburg. Hallo, grüß Sie.
Hallo, es wird Frau Fröhlich.
Liebes Ehepaar Holzschuh, Sie sind seit Jahren in der Trauerbegleitung tätig. Sie, Frau Holzschuh, als Pastoraltheologin und Sozialpädagogin und Sie, Herr Holzschuh, als Diakon und ebenfalls als Pastoraltheologe. Was hat Sie beide eigentlich dazu gebracht, sich diesem doch eigentlich so schweren, viele nehmen das auch als düster wahr, diesem schweren Thema zu widmen?
Es war für mich auch eine innere Auseinandersetzung auch mit dem Glauben. Als ich noch als junger Student war in Benediktbeuern, da hatte ich das Projekt einer Promotion. Und für mich war klar, dass ich ein Thema wähle, das mich auch mit existenziellen Themen in Berührung bringt. Und ich wollte auch ein Thema schreiben, was die Menschen berührt. Allerdings wusste ich damals als junger Mensch noch nicht, welcher Schmerz auf mich zukommt. Mhm. Auch in der Untersuchung mit den Eltern, die ein Kind verloren haben.
Das heißt, das ist Ihnen selbst dann doch auch sehr nahe gegangen?
Mir ist es auch sehr nahe gegangen und auch, es hat mich auch an Untiefen gebracht. Und auch zu der Zeit hatte ich auch noch ganz kleine Kinder. Mhm. Und das war dann auch nicht einfach. Einfach weil diese Möglichkeit auch plötzlich ins Bewusstsein tritt. Ja. Mhm. Und sicher ein Grund war sicher, in der Diplomarbeit hatte ich über die Armut geschrieben und in den Seligpreisungen kommt als zweiter Stelle dann selig die Trauernden. Und beides hat auch was mit Leerwerden zu tun. Und ich merke gerade so in den Trauerseminaren, wie es da doch eine Offenheit gibt, auch für was der Mensch ist, also so offene Gespräche oder auch Begegnungen in Trauerseminaren, ist für mich eine neue Erfahrung.
Genau. Mhm. Das heißt, ich höre aber daraus, dass das für Sie ein Moment war, wo Sie sich vielleicht gedacht haben, oh weh, welchem Thema stelle ich mich da, trauernde Eltern? Mhm. Ich habe mal von einem Herrn gehört, der als Notfallseelsorger in Hamburg arbeitet und er sagte, dass wirklich das Schlimmste, was einem als Notfallseelsorger passieren kann, die Tatsache ist, sich einer Mutter den Tod ihres Kindes beizubringen. Und er sagte, die Notfallseelsorger gehen ja mit der Polizei mit und er meinte auch, die Polizeibeamten, die wissen da oft überhaupt nicht, verschwinden so schnell sie können. Und auch bei den Notfallseelsorgern gibt es ungefähr die Hälfte, die sagt, dass sie diese Aufgabe nicht wahrnehmen können. Mhm. Was macht es aus, dass das für Menschen so schwierig ist, warum das so wirklich existenziellste offensichtlich Schmerzerfahrung, der Tod eines Kindes, vor allem, sagte er, für die Mutter. Haben Sie das mal für sich versucht zu fassen, woran das liegt? Man sagt ja immer, die Zukunft stirbt mit dem Kind. Ist da was, hängt das damit zusammen?
Ja, ich denke so, die Einheit zwischen Mutter und Kind, die ist so stark, die ist ganz stark, ja. Und ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, ja. Also so, wenn ein Kind stirbt, ich denke, das ist so die engste Bindung zwischen Mutter und Kind, weil Mutter und Kind sind ja auch irgendwie eins, ja. Mutter betrachtet ja auch das Kind als ein Stück von ihr selbst, als erweitertes Selbst. Und das ist ein ganz tiefer Schmerz, ja. Und ich denke, so eine traumatische Erfahrung, wie dieser Mann es beschrieben hat, die Nachricht zu überbringen, das ist schon sehr, sehr, sehr schmerzhaft, ja. Und ja, traumatisierend auch, ja. Für alle, die da beteiligt sind.
Wir sind in der Sendung Der Tod zur Unzeit, wenn Eltern trauern, bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung. Das Ehepaar Holzschuh, die ja zusammen eine Trauerbegleitung, auch eine, ja, sie haben eine Internetseite, sie haben eine Organisation gegründet, mit der sie auch trauernde Eltern begleiten. Sie haben jetzt langjährige Erfahrung, sie machen das, wenn ich das richtig verstanden habe, schon seit über 10 Jahren beide. Ja. Sie, Herr Holzschuh, Sie haben mir gerade eben gesagt, dass Sie einfach doch auch nachvollziehen können, Sie sind selber Vater von Kindern, Frau Holzschuh, Mutter von Kindern, wie stark einfach das die, also wie sei einem das auch erschüttern kann. Sie sind selber auch in der Begleitung da an Untiefen geraten.
Ja, also nachvollziehen kann ich es nicht im Schmerz. Ja, das kann ich auch nicht. Das wäre auch vermessen. Also ich weiß zwar sehr viel Bescheid über Trauer, aber ich habe den Abstand, also wenn es mir passieren würde, ja, dann wären die Fragen nochmal wieder ganz neu und ich wäre auch zutiefst erschüttert. Weil da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Ja. In dem Sinn, dass man sich emotional darauf vorbereitet, aber ich würde dann schon wissen, was in etwa vom Verstand her, was auf mich zukommt. Aber ich würde das nicht mal dem ärgsten Feind von mir wünschen, dass ein Kind verliert, weil der Schmerz ist doch sehr, sehr groß, ja. Also ich denke so, das ist so eine schwierige Trauer, wenn Eltern um ein Kind trauern.
Ja, das heißt, wir wollen uns jetzt auch nicht verrückt machen. Das bringt auch nichts, sich da im Gedanken drauf einzustellen, dass so etwas passieren könnte. Wenn es dann kommt, ist es doch ganz anders. Aber was wir in dieser Sendung wollen, ist vielleicht auch ein wenig Hilfestellung geben, denjenigen, die entweder betroffen sind oder jemanden kennen, vor allem, der betroffen ist. Nämlich das ist das, was Betroffene, so sieht man es zumindest auf Internetforen, wo man sich austauscht, immer wieder beklagen, dass die Umwelt damit nicht klarkommt. Das möchten wir in dieser Sendung auch ein wenig tun, ein wenig Hilfestellung geben. Was tut Eltern, die in so einer Situation stecken, einfach gut. Und dadurch versuchen wir erst einmal zu verstehen, wie das, was da passiert, das kann man natürlich, sagten Sie, nicht ganz verstehen, aber ein wenig, es gibt da verschiedene Phasen der Trauer. Die erste Phase ist erstmal die Erkenntnis, das Kind ist tot. Das kann ganz plötzlich sein, durch plötzlichen Kindstod oder Unfall, ohne Abschied, ein völlig unvermittelter Schock. Oder nach langer Krankheit, quälenden Tagen, Wochen, Monaten vielleicht an der Seite des Kindes, dem man nicht helfen kann, auf die, auch diese andere Variante, eine sehr schwer zu tragende Variante. Wie macht es einen Unterschied, wie das Kind gestorben ist?
Im Erleben, subjektiven Erleben der Eltern sicher schon, ja. Aber der Schmerz ist derselbe, ja. Der Unterschied ist bei, wenn ein Kind einen langen Sterbeprozess hat, ja, dann ist es so, dass dieser Sterbeprozess noch gestaltet werden kann. Und diese Möglichkeit fehlt natürlich, wenn das Kind plötzlich stirbt, bei einem Verkehrsunfall oder durch irgendein Unglück, dann ist praktisch die Welt auf den Kopf gestellt und die Trauernden müssen eine Ad-hoc-Anpassungsleistung bringen. Die können sich da nicht drauf vorbereiten, ja. Das ist schon ein Unterschied, ja.
Wie war das denn, wenn man da nochmal ganz kurz drauf eingehen können, früher, ich meine, Sie haben eben gesagt, das wird von den Menschen, von den Eltern als wirklich existenzbedrohende Erfahrung erlebt. Früher war das doch so, dass das Sterben von Kindern einfach häufiger vorkam. War das so, dass man da einfach eher innerlich doch gewappnet war oder einfach schicksalsergebener, als wir das heute sind? Oder hat man das früher genauso erlebt?
Ja, ich denke, der Tod hat eine andere Rolle gespielt, auch in der Gesellschaft. Der Tod hat noch zum Leben mit dazugehört, auch vom Erleben her. Wenn der Tod heute in die Familie kommt, dann wird es als Ausnahmezustand erlebt, weil man einfach auch die Verhaltensweisen, die Ritenbräuche nicht mehr so kennt, ja. Und dadurch steigt auch die Angst. Das ist ja auch die Rolle der Kindheit hat sich verändert. Früher war die Kindersterblichkeit ja viel höher. Und dadurch gehört es einfach auch mit zum Leben dazu, dass auch Kinder sterben. Und heutzutage meint man durch den medizinischen Fortschritt, dass es nicht mehr vorkommen soll oder darf. Und dennoch sterben junge Leute auch an Krankheit oder dann auch plötzlichen Unfällen. Ja, also die Kindheit wird anders. und der Tod hat früher eine andere Rolle gespielt in der Gesellschaft. Das sind so die zwei Ursachen, die Merkmale, die mir besonders auffallen.
Mhm. Jetzt haben wir schon einiges von Ihnen gehört, Herr Holzschuh. Vielleicht ist Ihre Frau inzwischen auch dabei?
Oh, ich hoffe, fragen Sie mal.
Hallo?
Genau, ich bin seit kurzem dabei.
Okay. Wie ist das denn für Sie? Sie hatten ja auch kleine Kinder, als Sie sich der Trauerarbeit gewidmet haben. Ihr Mann sagte schon, man kommt da doch an Grenzerfahrungen heran, kommt nicht ganz rein, berührt es aber. Wie haben Sie das dann für sich erlebt, eben so Menschen gegenüberzutreten?
Für mich ist es bis jetzt immer wieder auch eine Herausforderung, gerade wenn ich bin Mitte 40, wenn in Trauerseminaren Betroffene da sitzen, die ihre 10, 15, 20-jährigen Kinder verloren haben, das ist immer auch eine Anfrage an mich selber, wenn es dich selber trifft. Das ist schon eine Erfahrung, die ich nicht wegschieben kann von mir. Mhm. Aber wo ich immer mehr auch lerne, das an mich ranzulassen.
Mhm. Und dann auch vielleicht eine Dankbarkeit für die kleinen Dinge zu entwickeln.
Richtig. Mhm. Die Wertigkeiten, die verschieben sich, wenn so ein Super-GAU in einer Familie eintritt.
Mhm.
Plötzlich oder, wie Sie es vorhin auch angesprochen haben, langsam erwartet durch eine Pflegesituation.
Ich kann mir vorstellen, dass man sich über die lieben Kleinen manchmal fürchterlich ärgert, wenn sie nachts aufwachen. In letzter Nacht hat unser Jüngster uns wieder mal ein paar Mal geweckt. Normalerweise ärgere ich mich darüber, aber schon allein die Vorbereitung der Sendung habe ich gedacht, er ist wenigstens noch da, um mich zu wecken. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen diese Dankbarkeit, die man dann für die kleinen Dinge empfinden kann, nicht?
Ja.
Wenn man,
Das ist schon eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, dass Menschen, die sowas erlebt haben, dass die häufig so das eigene Leben nochmal stark überdenken und auch neu gestalten. Ich erinnere mich an einen Vater, der seinen Sohn durch einen Unglücksfall verloren hat. Und der hat dann so in so einer betroffenen Runde gesagt, wissen Sie, seitdem das passiert ist, erlaube ich mir, dass am Tag mindestens eine Stunde für mich da ist. Also ich erlaube mir, mein eigenes Leben zu leben. Vorher habe ich immer funktioniert für dieses und für jenes. Vor allem Beruf hatte ich eine große Priorität. Und das hat sich verändert. Und das erlebe ich immer wieder. Dass Menschen die Dinge nochmal neu bewerten.
Das ist sicher ein langer Weg bis dahin, bis man so auch einen inneren Frieden findet und vielleicht auch sagt, dass selbst der Tod des Kindes hat noch eine gute Spur in mir hinterlassen, aber wir haben eben schon kurz angesprochen, es gibt da Phasen der Trauer, in jeder Trauer, auch wenn das Kind stirbt, natürlich sehr extrem ausgeprägte Phasen. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, wie so diese erste Phase, wodurch die sich auszeichnet. Man erfährt, das Kind ist tot, entweder plötzlich oder nach einem längeren Sterbeprozess und dann ist dann erstmal die große Leere.
Ja, so die erste Reaktion ist in der Regel, ich kann es nicht glauben. Und eine Schockreaktion. Und auf der körperlichen Ebene schützt der Körper sich ja auch, indem er körpereigene Opiate ausschüttet, die erstmal die Wahrnehmung runterfahren, sodass wir die Wirklichkeit, so wie sie dann ist, nur häppchenweise mitbekommen. Also mit dem Nachlassen der Wirkung dieser Opiate kommt die Wirklichkeit, so wie sie dann ist, verändert langsam auf mich zu. Und das ist eine Erfahrung, die erzählen Trauernde nicht nur, wenn sie ein Kind plötzlich verloren haben, sondern auch, wenn der Tod eigentlich erwartet war. Aber dann kommt immer wieder so der Satz, dass es dann so schnell ging, damit habe ich nicht gerechnet. Also das ist ich kann es nicht glauben, das kann nicht wahr sein. Das ist etwas, das am Anfang da ist und das zieht sich bis zur Bestattung und in abgeschwächter Form sicher noch Wochen und Monate danach. Und in so einer Situation hilfreich, und zwar für alle in der Familie, ist es einfach, sich Zeit zu nehmen am Anfang, um dem verstorbenen Kind nochmal zu begegnen. Da sein, Zeit schenken.
Also auch ganz konkret dem Körper anfassen. Zumuten. Das gibt ja auch öfter mal diese wohlweinende Meinung, dass gucken, tun Sie sich den Anblick nicht an, behalten genau. Sie das Kind so in Erinnerung, wie es genau. lebendig war. Das ist genau. falsch, Ihrer Erfahrung nach?
Ja, also ich denke, es ist schmerzlich, aber wesentlich hilfreicher, diesen Kontakt, diese Begegnung nochmal zu wagen und sich der Zeit zu nehmen. Ich weiß von vielen Trauernden, die dann am Anfang sagen, in mir hat sich alles überschlagen. Ich habe am Anfang dann gemeint, ich muss alles Mögliche organisieren. Bestattung, Trauergespräch. Aber das in der Situation ist alles nicht so wichtig, wie sich am Anfang diese Zeit noch zu nehmen, wenn es möglich ist, und einfach da sein. Am Anfang ist, wenn jemand beispielsweise in einem Krankenhaus stirbt, wenn ein Kind stirbt, dann ist in der Regel, oder auch zu Hause, dann ist ja da am Anfang dieser Kommunikationsraum auch noch offen, vom Empfinden der Angehörigen her. Dass sie dann sagen, ich hatte das Gefühl, mein Sohn oder meine Tochter, die haben, mit denen konnte ich noch reden, das kam doch an. Und dieser Raum, der schließt sich dann erst allmählich. Und darum ist diese erste Zeit eine ganz wertvolle Zeit.
Vielleicht stürzt man sich ja auch in diesen Aktivismus einfach, weil einem das so, man das Gefühl hat, das trägt einen noch ein wenig. Man tut etwas, dadurch bleibt man auf den
genau,
Füßen.
Ganz genau.
Und bricht nicht völlig zusammen.
Ja.
Und trotzdem sollte man dem nicht nachgeben, sondern sich dem noch stellen.
Und das, was Sie haben vorhin ja auch von der Veränderung in der Gesellschaft dem Tod gegenüber gesprochen. Also wenn Sie ein paar Jahrzehnte zurückgehen, wir wohnen ja in der Oberpfalz, Bayerischer Wald, da ist mein Vater auf einer Landwirtschaft groß geworden. Da sind viele Kinder gestorben, einfach viele die Hausgemeinschaft ist gestorben und diejenigen, die gestorben sind, die wurden einfach aufgebaut, in der Stube oder im Hausgang. Und es war selbstverständlich, dass alle, die zur Familie gehören, also auch die Kinder, den Verstorbenen gesehen haben, immer wieder rangegangen sind. Der wurde aufs Brett gelegt, es kamen die Nachbarn, man hat kondoliert, Rosenkranz gebetet, der Erinnerungsraum ist aufgegangen, nochmal geredet und gesagt, was ist das noch? Und ja, und das war im Grunde etwas sehr Heilsames. Etwas, das durch die Hospizbewegung, die seit gut 20, 25 Jahren jetzt in Deutschland Fuß gefasst hat, eine Gegenbewegung, die so das Erleben um Sterben und Tod auch wieder in die Gesellschaft hineinholt. Da ist in den letzten Jahren auch viel passiert vom Bewusstsein her. Und meines Wissens gibt es so rund in Deutschland rund 100.000 Ehrenamtliche, die in dem Bereich auch tätig sind. Also was sehr Gutes.
Das heißt, da gibt es auch Hilfsangebote.
Ja, genau.
Die muss man sich dann vielleicht auch gezielt suchen in so einem Moment. Nicht? Man tendiert ja vielleicht dazu, sich zu verschließen.
Ja.
Aber dennoch, sagen Sie, ist es wichtig, auch in dieser ersten Phase der Trauer auch nicht völlig sich nur noch einzusperren in der Trauer.
Das ist unterschiedlich. Also manche haben ein großes Bedürfnis, sich mitzuteilen. Und andere, die wollen am Anfang einfach für sich sein. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das kriegen sie nur dann raus, als Außenstehende, wenn sie einfach fragen.
Oder also nicht beleidigt sein, wenn man eine Abfuhr kriegt.
Genau. Also einfach in Kontakt gehen, fragen, anbieten und dann hören sie, was derjenige oder diejenige in dem Moment braucht. Also Vater, Mutter, aber auch die Geschwisterkinder, die werden ja oft vergessen.
Ja, da kommen wir vielleicht später noch ganz kurz drauf, was das für die Geschwisterkinder bedeutet. Wie ist es denn bei Vater und Mutter, trauern die so in der Regel unterschiedlich oder ist das einfach nur ganz persönlich? Oder gibt es da schon so Gemeinsamkeiten, Mütter erfahren es eher so, Väter ist es dann doch etwas anders?
Also als ersten Satz stell ich mal hin, jeder Mensch trauert sich auf seine Weise. Und dennoch kann man von der Tendenz her zwischen den Geschlechtern Unterschiede beobachten, wobei das auch das glatte Gegenteil sein kann. Also von den Müttern her, die trauern oft sehr körpernah. Also die erleben den Verlust des eigenen Kindes wie eine Amputation. Also wie wenn ein Teil, ich höre immer wieder, dass dann jemand sagt, es ist, wie wenn sie mir einen Teil von mir selber weggerissen hätte. Und es gibt in dem Zusammenhang also das Phänomen vom Phantomschmerz. Also gefühlsnah, körpernah. Und in der Regel ist es auch so, dass Mütter durch das Umfeld, durch das persönliche Umfeld auch beständig an den Verlust erinnert werden, weil die häufig eben mehr Zeit zu Hause verbringen. Hm. Im Gegensatz zu den Vätern, die die gerade am Anfang schauen, dass, dass das Familienschiff nicht kippt. Also die fühlen sich am Anfang oft mehr verantwortlich auch für die Trauer der Ehefrau, die Trauer der Kinder, und die leben ein Stück weit Normalität dadurch, dass sie wieder ihren Beruf aufnehmen, dadurch, dass sie ja, dass sie auch wieder funktionieren müssen. Und dadurch ermöglichen sie aber auch, dass die dass Frau, Kinder, dass die sich ihren Trauer annähern können. Aber oft wird das in der Gesellschaft dann ja bewertet oder auch in den Beziehungen, dass dann so die Frau sagt, du trauerst ja gar nicht. Du gehst wieder in deinen Schützenverein, du gehst wieder in deine Arbeit, du arbeitest nur mehr als davor, du redst nicht. Und das kommt dann häufig als Vorwurf rüber, der die Beziehungen nur mehr aufspaltet. Hm. Das ist eh so eine Situation, eine große Zerreißprobe für ein Paar.
Eine Ehe auch. Hm. Mhm. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn andere Kinder da sind? Verändert das etwas? Ob es das einzige Kind war oder noch andere kleinere Kinder vielleicht im Haus sind? Da müssen die Eltern ja dann doch irgendwie sich verantwortlich fühlen, wieder schnell zu funktionieren und das nicht zu sehr lasten zu lassen. Wie wirkt sich das auf die Trauer aus? Auf die Trauer auch, wie man sie leben kann?
Also auf die, wie es ist, wenn trauernde Geschwister auch mit da sind.
Ja.
Darf ich da auch meinen Mann jetzt mit einbeziehen?
Ja, natürlich, gerne.
Ja, also die trauernden Geschwister, die sind die doppelten Verlierer. Ja, sie verlieren einerseits einen geliebten Bruder oder Schwester und dann aber auch die Eltern, weil sie derart beschäftigt sind mit dem Verlust des verstorbenen Kindes, dass kaum mehr Energie für sie übrig bleibt. Also ich hatte das mal so gehört, dass ein kleiner Bub dann zum Papa gesagt hat, muss ich erst auch sterben, dass du mich so lieb hast wie meinem Bruder, der gestorben ist. Also das zeigt genau, dass so die Energie der Eltern sich ganz beschäftigt mit dem Verlust. Also sie versuchen, das innere Gleichgewicht wieder zu finden. Und ja, dann bleibt wenig für die Geschwisterkinder über. Und das ist dann ein doppeltes Schicksal für die Kinder.
Wie ist das denn für die Eltern? Ist es dann ein Unterschied, wenn sie noch kleine Kinder da haben, die sie sozusagen wieder in den Alltag reinzwingen?
Ja, da müssen dann auch. Ja, das ist manchmal, das hält die ja dann auch aufrecht. Ja, also wenn andere Kinder dann auch fordern, da können die nicht einfach den ganzen Tag im Bett liegen bleiben oder wenn sie depressiv, also in eine Depression fallen. Also sie müssen dann auch sich dem Alltag stellen, ja. Insofern haben die natürlich auch die Wirkung, dass die Eltern praktisch die Aufgabe haben. Und ich finde es auch wichtig in der Trauer, dass Menschen sich eine Aufgabe suchen oder dass sie eine Aufgabe haben, ja. Also das ist auch wieder, dass man sich dem Leben dann auch wieder dann schrittweise zuwendet, ja. Mhm. Am Anfang bleibt ja die Zeit stehen, ja. Mhm. Der Tod zur Unzeit, so wie die Sendung auch heißt, da bleibt die Zeit erstmal stehen, weil die Generationenfolge hat sich umgedreht und die Eltern sind erstmal gar nicht einverstanden. Die sind überhaupt nicht einverstanden. Und dann erst langsam merken sie, dass die Zeit aber doch auch weitergeht und das Umfeld zeigt ihnen das als erstes, ja. Mhm. Also die machen dann relativ schnell wieder weiter wie bisher und das ist eine Kränkung für die Eltern, weil für sie ist doch eigentlich das, was sie so wertvoll in ihrem Leben erfahren haben, ist nicht mehr da. Ja. Und dann das langsam auch zu lernen, dann auch mit dem Verlust zu leben, das ist die Schwierigkeit in der Trauer. Mhm. Also auch den Blick wieder zu heben. Also in unseren Trauernseminaren machen wir dann immer so eine Übung, so dass wir den Blick auf den Boden ruhen lassen und dann durch den Raum gehen und langsam, dass sie den Blick wieder heben. Und das ist eigentlich ein schönes Bild für den Trauerweg, ja. Dass man sich von dem eigenen Schmerz, von dem eigenen Verlust, sich dann auch wieder so zuwendet zu dem Leben, so wie es jetzt ist. Und das ist ein langer Weg, ja. Also 5 Jahre ist für Eltern noch keine Zeit in der Trauer.
Hm. Wir haben gesagt, so die erste Phase der Trauer, die zeichnet sich aus durch, das hat Ihre Frau so beschrieben, auch durch so Opiate, die dann ausgeschüttet werden, deren Wirkung nach und nach nachlässt. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass man die Wirklichkeit erstmal wie durch einen Schleier oder durch eine Wand erstmal nur wahrnimmt, wie betäubt sich fühlt.
Genau.
Das ist so eine, wie lange dauert so eine erste Phase in der Regel? Kann man das sagen?
Gut, man sagt in der Wissenschaft eher so bis zur Beerdigung, ja, oder? Mhm. Das ist so, aber bei manchen kann es auch noch viel länger dauern, bis sie wirklich dann auch merken, der kommt nie wieder. Ja. Mhm. Das kann sich noch rausziehen.
Ja. Ja.
Je nachdem, also wie stark man auch in diesem Nicht-Wahrhaben-Wollen verharrt. Ja. Man kann das auch völlig ignorieren und so weitermachen, als ob das Kind noch da ist. Also Kind, das merkt man zum Beispiel daran, dass viele Eltern dann auch das Kinderzimmer einfach so belassen.
Und jahrelang.
Über zehn Jahre, ja. Ja, und dann die Forscher sprechen da von Mumifizierung, weil das Kind eigentlich nie gehen durfte und das noch den Platz bei den Lebenden hat, ja, und nicht bei den Toten.
Vielleicht können wir
dann... Andere Extrem gibt es auch noch, dass man einfach dann das alles so verändert, dass nichts mehr daran erinnert, an das Kind, ja, dass man umzieht, dass man alles wegräumt, was an den Verlust erinnert. Ja. Das wäre dann so die Flucht, das Vermeiden des Trauerschmerzes. Und ich denke so die Mitte, ja, der Umgang auch mit den Brückenobjekten, das sind Erinnerungsgegenstände an das Kind, ja. Das muss man in der Trauer dann lernen, ja, weil es werden dann auch immer weniger, ja. Und immer wenn ich die Erinnerungsstücke betrachte, kommt dann auch wieder der Schmerz. Und das ist dann der Trauerweg, ja.
Ja, also wir begleiten in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb nur ein wenig den Weg, den Eltern gehen, wenn sie den Tod eines Kindes verkraften müssen. Das gilt als vielleicht der größte Stress, den man einer menschlichen Seele aussetzen kann. Also diese erste Phase, sagt man, ist unterschiedlich. Überhaupt sind die Phasen sehr unterschiedlich lang, je nachdem auch, wie sehr die Eltern wahrscheinlich drangehen und eine Entwicklung, einen Weg zulassen und nicht verharren in einer bestimmten Phase. Ich denke jetzt mal auf Perspektivwechsel. Wie ist das für die Außenstehenden? Man ist ja oft konfrontiert, vielleicht bei der Beerdigung, und weiß dann gar nicht so richtig, wie soll man auf die Eltern zugehen? Soll man ihnen was sagen? Soll man nichts sagen? Haben Sie da so Tipps für Außenstehende, wie kann man dann auf Menschen zugehen?
Ja, genau. Also das ist immer das Thema, auch bei den Fortbildungen. Ich erzähle da mal gerne eine kurze Geschichte. Also eine Frau hat ihren Sohn verloren, geht auf den Gehsteig und sieht dann eine andere Frau, nenne ich mal die Frau Meier. Und die Frau Meier sieht dann die Frau Müller, die so heißt, ja, und sieht dann sie und denkt, oh je, die hat doch ihren Sohn verloren, was sage ich da bloß, ja. Und dann kommen die sich immer näher und dann kommt der Frau Meier eine gute Idee, sie wechselt die Straßenseite. Ja. Also das ist, der Kontakt kommt nicht zustande. Und zwar aus der großen Unsicherheit heraus, was sage ich bloß, wie soll ich mich verhalten, ich weiß es ja nicht. Und ich will auch die Wunde nicht aufreißen, die Trauer da gerissen hat. Und wenn Sie jetzt, liebe Zuhörer, das mal mitnehmen heute, dann würde ich mich sehr freuen, einfach den Mut zu haben, Trauernden zu begegnen, ja. Sich auszusetzen, auch mit dem Schmerz, der da kommt, und da mit ein Stück weit mitgehen oder Mitgefühl zeigen, dass der Kontakt zustande kommt. Ja. Das wäre so das Wichtige, auch als am Grab zum Beispiel. Ja. Der Trend geht ja eher so, dass man keine Beileidsbezeugung mehr am Grab haben möchte. Das schreibt man auch in die Sterbeanzeigen hinein. Und da nimmt man sich viel, ja, also dass man sich in den Arm nimmt, an Anteil nimmt. Weil die Eltern wollen ja gesehen werden, in ihrem Schmerzen auch anerkannt werden, in dem, was sie da durchmachen. Und das tut ihnen gut, wenn andere da Anteil nehmen.
Trotzdem wird es ja oft so wahrgenommen, als ob die Art und Weise, wie dann auf einen zugegangen wird, manchmal nicht sehr hilfreich ist. Also zum Beispiel, dass man dann so liebe Tipps gehört, so von wegen, komm, das wird schon wieder, oder du hast ja noch zwei andere Kinder oder so, und wo dann die Betroffenen dann sagen, dass es dann für sie manchmal noch schlimmer ist, solche Sprüche zu hören. Wie kann man sich davor feiern, sowas Falsches zu sagen? Die Betroffenen sind dann ja wahrscheinlich oft auch sehr empfindlich, und vielleicht ist jeder auch empfindlich an einer anderen Stelle. Vielleicht kommt daher auch die Scheu.
Ja klar, also das ist, man ist ja auch sehr empfindsam in dieser Situation. Aber das andere sind dann so Floskeln kommen, ja, das sind eher so eine Schutzreaktion, weil die da nicht mit umgehen können, ja. Die wollen das einfach, dass die Eltern wieder funktionieren, dass sie durch die Trauer durchgehen, ja, bist immer noch nicht fertig mit der Trauer. Also das ist eine Abwehrreaktion, die lassen sich nicht wirklich ein dann. Also das ist da unterscheiden an Eltern schon, ja. Die suchen dann schon Menschen, die dann auch ein Stück weit Mitgefühl haben mit ihnen, ja, und dann geht es auch nur. Ja, solche Floskeln, die verletzen und die, ja, die machen auch viel kaputt. Mhm. Ja, da haben Sie recht.
Ich habe mal von einer Ordensfrau gehört, die Sterbebegleitung machte. Das ist da vielleicht ein bisschen ähnlich in diesem Punkt. Und die sagte, manchmal kann sie auch keine Worte haben, sondern sie sagt dann, sie hat dann das Gefühl, dass sie dann dieses göttliche Prinzip, ich bin der, ich bin da, am ehesten verkörpern kann. Dass man einfach nur da ist, ohne etwas zu sagen.
Ja, das ist das Beste. Ja, das merken wir auch, wenn man präsent ist und man braucht eigentlich gar nicht viel reden. Das Gegenüber merkt sofort, ob man dabei ist oder nicht. Aber das ist natürlich schon sehr anspruchsvoll, ja. Und das geht auch nicht immer.
Ja. Ich und denke, wir haben jetzt, ja, genau.
Ich wollte nur noch einen letzten Satz dazu sagen. Und dadurch werden Eltern oder Familien in so einer Situation auch einem größeren Horizont anvertraut, als den wir selber einlösen können. Wenn wir einfach in der Stille, im Schweigen da sind.
Das heißt, im Schweigen, die Stille, die berührt die Unendlichkeit und die Ewigkeit, in der auch dann die Kinder verschwunden sind, erst einmal sichtbar fürs Auge.
Ja, und in dem der Schmerz einfach auch da sein darf, ohne dass er zugetextet wird.
Und eingegrenzt irgendwie. Und, ja.
Ja, und wenn wir glauben, dass die Kinder auch bei Gott sind und wenn er der ist, der da ist, dann sind sie dort auch gut aufgehoben. Ja. Mhm. Und das dann auch zu glauben oder zu erspüren, diesen Horizont, das ist wichtig. Ja. Deswegen machen wir auch in unseren Seminaren immer solche Rituale oder eröffnen Räume, wo solche spirituellen Erfahrungen auch gemacht werden können. Mhm. Ja, wo die nochmal zu inneren Kontakt mit den Kindern kommen.
Mhm. Ja. Lebenshilfe, der Tod zur Unzeit, wenn Eltern trauern, ist unser Thema. Und das Ehepaar Holzschuh aus Regensburg, erfahren in Trauerbegleitung, sind unsere Referenten. Sie können dann direkt mit den beiden sprechen. Wir hören jetzt noch eine Musik und danach möchte ich gerne auch nochmal das Thema angehen, was wir jetzt zum Schluss angerissen haben. Wie kann der Glaube uns Hilfe, Unterstützung sein? Alles gerät ins Wanken, beschreiben die Eltern. Die ganze Welt wird erschüttert, wenn ein Kind stirbt. Mit Sicherheit verändert sich auch irgendwie dann der Zugang zum Glauben. Und wie wir da sein können, auch als Außenstehende hilfreich sein können, ohne dass es zu billigen Floskeln wird, darüber sprechen wir gleich weiter. Wir haben eingeschaltet bei der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb, der Tod zur Unzeit, wenn Eltern trauern, ist unser Thema heute, zwei Tage bevor der Weltgedenktag für die verstorbenen Kinder in der ganzen Welt begangen wird. Wir haben das Ehepaar Holzschuh zu Gast, die als Trauerbegleiter erfahren sind in Regensburg und eine erste Hörerin nun zugeschaltet, die möchte ihren Namen nicht nennen, stammt auch aus dem Raum München. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte sagen, ich bin direkt Betroffene.
Ja.
Ich habe mittlerweile 3 Kinder verloren. Ein Kind mit 2 Tagen vor 2 Jahren, also es wird sich morgen, also am 8. Dezember geboren, 2010, am 11. Dezember 2010, im Alter von 2 Tagen verstorben. Und dieses Jahr habe ich 2 Kinder im Mutterleib verloren. Das letzte Kind letzte Woche. Ich hatte einen natürlichen Abgang. Das war mir ganz wichtig in der Klinik. Und ich habe dieses Kind einfach auf natürlichen Wege durfte ich dieses Kind ganz winzig von 1 Zentimeter einfach empfangen. Und ich war vor 2 Jahren ziemlich traumatisiert. Also meine Kleine, die ist in meinen Händen gestorben vor 2 Jahren. Und ich bin mir da, ja, es war einfach von der Zeit her, ich bin mir ziemlich überrumpelt vorgekommen. Ziemlich allein gelassen von der Trauer her, seitens der Klinik. Und Ich bin natürlich dann in eine, ja, ich war für meine restlichen Kinder natürlich in der Folgezeit dann keine Ansprechpartnerin in meiner Trauer. Und mein Mann hat es, ja, der war für die anderen Kinder zuständig und mein Mann hat es für sich anders verarbeitet. Und jetzt, was ich letzte Woche erlebt habe in der Klinik, also auch das Alleingelassensein und auch von Seiten der Klinik, dass man das nicht umgeht und nicht respektiert, dass man sein Kind, dass die Mutterleib gestorben ist, auf natürlichen Weise bekommen will und dass das Mittel der Wahl nur eine Curettage ist, eine Abort-Curettage. Und das war für mich jetzt, also ich stecke natürlich jetzt in der Trauer, jetzt also morgen in der Trauer natürlich von meinem verstorbenen Kind vor 2 Jahren und jetzt natürlich aktuell in das Kind, das ich jetzt verloren habe drinnen.
Das ist dann viel, ganz viel.
Ja, sehr viel.
Sicher auch ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, die Fehlgeburten, die ja von denen natürlich sehr viele Frauen auch betroffen sind, auch sehr verdeckte Trauer oft, sehr versteckte, vielleicht auch verdrängte. Danke, dass Sie es ansprechen.
Ja, das ist sehr, es ist auch schmerzhaft. Genauso, wenn man ein Kind vor oder während der Geburt verliert. Und jetzt gerade bei Ihnen, wie Sie es gerade geschildert haben, ist es auch sehr viel passiert, ja. Und da auch viel Schmerzen. Und dann ist natürlich wichtig, wenn Sie jemanden haben, wo Sie auch reden können, ja. Und wenn Sie gesagt haben, Sie sind allein gelassen worden in der Klinik oder.
In der Klinik, weil die Klinik damit überhaupt nicht umgehen konnte, dass ich nicht OP-mäßig. Und mein Kind ist auch das, was ich letzte Woche verloren habe, als histologisches Material bezeichnet worden.
Ja, das ist natürlich.
Also, ich habe gesagt, ja, das ist ein Mensch, Kind für mich und kein. Ja.
Ja, das sind auch so, manchmal so Medizinersprache, die sehr verletzend sein kann.
Ja.
Eben, und es geht ja um ein Kind und eine Person. Ja,
genau.
Nicht um einen Zellklumpen.
Genau. Leben ja, von Anfang an.
Da haben Sie recht, dass Sie ja auch anerkannt werden in Ihrem Schmerz. Es geht ja um ein Kind, ja.
Ja.
Und da haben Sie völlig recht. Und wenn Sie jemanden finden, einen Seelsorger oder vielleicht auch eine andere Mutter, es gibt ja auch viele ähnlich Betroffene, wo sie einfach auch reden können. Das wäre ein guter Schritt.
Doch, ich komme mit ganz vielen Müttern jetzt zusammen. Also, und ich merke, das ist ein absolutes Tabuthema. Auch Kinder im Mutterleib zu verlieren. Absolut.
Ja, also die Initiative Regenbogen finden Sie vielleicht auch im Internet. Ja?
Aha.
Die beschäftigen sich mit dem vor, während, nach der Geburt Verlust. Und die haben auch Ansprechpartner dort im Internet. Ja, suchen Sie da mal. Da finden Sie vielleicht gleich Betroffene, die Ihnen auch weiterhelfen können.
Aha. Und ich wollte jetzt auf ein Thema noch eingehen, auf die Geschwisterkinder. Also wie unsere Tochter vor 2 Jahren verstorben ist. Also wir waren so auf uns fixiert als Eltern und konnten gar nicht mehr auf die Geschwister eingehen.
Ja,
also
genau.
Wir haben es ziemlich allein gelassen, unsere Kinder, in der
Ja, aber das ist so, das ist auch normal, ja.
Aha.
Ja, das geht den meisten Eltern so, ja.
Aber kann ich für meine Kinder jetzt noch irgendwie, ja, dass sie das aufarbeiten können? Also kann ich da, gibt es da irgendwelche Wege?
Ja, dann sagen Sie einfach, damals habe ich nicht so viel Zeit für dich gehabt, aber jetzt ist es anders. Jetzt machen wir, jetzt können wir darüber sprechen.
Aha.
Oder das Kind kann ja auch, wie das für Sie, ich weiß nicht, wie alt das Kind ist, ob das schon verbal was
ja, also wir haben
sagen
Kinder,
kann.
Wir haben Kinder zwischen 10 und 3,5 Jahren.
Ja, gut, dann kann man ja mit dem 10-Jährigen können Sie schon gut reden und mit den anderen Kindern kann man ja auch zum Beispiel irgendwas gemeinsam, auch ein Ritual machen oder wo die gemeinsame Trauer zum Ausdruck kommt. Ja, dass es für alle eine schwere Zeit war, ja, dass sie sich auch einklinken können, die Kinder. Ja,
also ich meine, die Beerdigung von unserem letzten Kind, die steht ja jetzt auch an, dass wir letzte Woche verloren haben. Aber die Geschwisterkinder wissen noch nichts davon,
dass die Geschwisterkinder
unterwegs war.
Ja, kann man ja sagen und auch mitnehmen. Man kann das ja teilen miteinander. Ja.
Aha, ja.
Die brauchen sich nicht verstecken.
Aha.
Das sind ihre Nächsten.
Ja.
Genau.
Ja.
Vielleicht können wir gleich auch nochmal darauf eingehen, wie gut Trauerrituale sein können, auch in der Familie. Ich danke Ihnen erstmal für Ihren Anruf und wünsche Ihnen allen wirklich viel Kraft, Gottes Segen für Ihren weiteren Weg und vor allem einfühlsame Menschen auch, mit denen Sie den Weg gehen können. Da können wir vielleicht am Ende der Sendung auch noch ein paar Tipps geben, wo man auch andere betroffene Eltern finden kann, die vielleicht noch mal ganz anders Verständnis haben können, nicht? Dass wir so eine Situation.
Genau.
Dankeschön Ihnen und alles Gute nach München. Genau, aber vielleicht auch mal an diesem Punkt weitermachen, den unsere Hörerin eben auch genannt hat in der Familie. Das ist eine sehr belastende Zeit und ich habe jetzt so rausgehört, es ist wichtig, dass man den Kindern einfach auch sagt, ja, das ist eine belastende Zeit für uns alle gewesen und jetzt wollen wir gemeinsam einen Weg gehen, dass wir auch wieder zu einer gewissen Normalität finden. Es ist ja nicht so, dass es wird wahrscheinlich nie wieder werden, ganz wie vorher, aber dass man einen Weg findet, wo auch wieder gelacht werden kann, ohne schlechtes Gewissen. Ich denke mal, dass die Kinder vielleicht, wenn sie dann laut und munter sind, dann irgendwie dann fast von schlechtem Gewissen geplagt werden, weil eigentlich darf man ja nicht fröhlich sein, weil das Geschwisterkind tot ist und Mama und Papa sind traurig. Ja, dass man da einfach gemeinsam offen und ehrlichen Weg geht und die Eltern auch bereit sind, sich von den anderen dann auch in Frage stellen zu lassen.
Ja, genau. Es geht eigentlich darum, Wege des gemeinsamen Trauerns zu finden. Ist gerade auch an Weihnachten, ja. Weihnachten ist ein ganz schwieriges Fest für Eltern, die ein Kind verloren haben. Weil da feiern wir die Familie, ja, an die Geburt eines Kindes. Und ja, das ist dann schwierig. Und ich gerade dazu, das verstorbene Kind auch mit einzubeziehen, dass man das zum Beispiel ein Ritual macht am Grab, einen schönen Zweig vom Tannenbaum vielleicht auch abschneidet und den schmückt und den aufs Grab legt, ja, und dann auch dort gemeinsam Gedenken macht. Und dann hat die Trauer auch an dem Abend einen Platz. Und dann kann man da auch weinen und dann kann man auch das andere feiern. Ja. Also es darf immer beides da sein. Ja. Das geht auch für die Kinder, ja, also die trauern ja. Das ist ein schönes Bild. Also die Erwachsenen versinken in einem Meer von Tränen und die Kinder springen von Pfütze zu Pfütze. Und zwischendrin toben die, dann freuen die sich und dann spielen die und lenken sich ab. Und das ist auch wichtig für die Kinder. Ja, die trauern anders als die Erwachsenen. Und das Problem liegt meistens nicht bei den Kindern, sondern bei den Erwachsenen, weil die bestimmte Vorstellungen haben.
Die das nicht so zulassen können, wenn dann auch mal eine fröhliche Phase wieder dazwischen ist.
Genau, weil das so ist das Leben. Das Leben hat beides.
Sie haben eben diese Ritual wie Weihnachten angesprochen, wahrscheinlich auch Geburtstag des Kindes. Ist es dann wichtig für Außenstehende auch, dass sie vielleicht an solche Tage auch denken und sich mal melden und sagen, wir denken an diesem Tag besonders an euch oder sowas?
Ja klar, jedes Zeichen von Anteilnahme oder an des Denkens, Gedenkens an die Eltern hilft denen. Ja? Ja,
dass man sieht, man hat das Kind auch nicht vergessen.
Ne? Genau, das wollen, ja. Das ist oft der zweite Tod, wenn niemand mehr vom Kind spricht, wenn der Name vergessen wird. Deswegen wollen die Eltern ja auch das Kind den Namen hören. Es gilt auch, wenn man zu den Eltern geht, dass man das Kind mit Namen nennt, ja.
Also nicht scheu ist, was das angeht. Die Scheu, die versteinert eher etwas als das
Genau.
Hier.
Genau. Ja.
Wie ist das, wenn Menschen gläubig sind? Und dann im Grunde ist es ja so, dass wenn wir jetzt gläubige Christen sind, dass wir im tiefen Herzen davon überzeugt sind, dass unser Gott gut ist und dass er uns liebt und alles Gute für uns will. Und dann kommt doch so ein Schock wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass man dann doch erstaunt ist, wie auch sehr so ein Glaube dann nochmal ins Wanken geraten kann. An die Güte, an die Güte Gottes, an die eigene Belastbarkeit.
Ja, genau. Es ist die Frage, wie kann Gott gut sein, wenn er mir das Liebste nimmt? Also es ist eine existenzielle Auseinandersetzung mit Gott auch, ja. So. Und man kann das auch gut nachlesen im Buch Hiob. Der hat alle seine Kinder verloren. Und er rechtet auch mit Gott und er schimpft auch mit Gott und setzt sich mit ihm auseinander. Und also dieser Prozess, der sehr lange geht, der heilt ihn dann auch. Ja. Und warum das passiert ist, ja, das weiß niemand. Es bleibt einem immer ein großes Geheimnis. Ja. Und das muss man auch so stehen lassen und achten. Das kann man nicht lösen. Aber was ich merke, dass hilfreich ist bei den Eltern, sie finden Trost in Bildern, biblischen Bildern, beispielsweise die Mutter Maria, wenn sie ihren Sohn Jesus nach der Kreuzabnahme im Schoß hat. Also die Schmerzensmutter, da finden sich dann die Mütter wieder drin, ja. Und für mich ist es auch so ein Gottesbild, dass Gott mitgeht. Er lässt sich auch vom Leid treffen und hat den Weg am Kreuz auch nicht gescheut. Und meine Lieblingsstelle ist dann so dieser Emmausgang in Lukas-Evangelium, Kapitel 24, als Jesus der Auferstandene mit den trauernden Jüngern mitgeht. Ja? Also er nimmt diesen Schmerz auf. Er fragt, was sie erlebt haben. Ja, ihre Trauer interessiert sich für sie, obwohl er es weiß, und zeigt Mitgefühl, geht mit ihnen mit. Und dann gibt er Zeugnis von dem, was er erlebt hat und was Hoffnung für ihn ist. Mhm. Eine Auferstehung, und dann kommt die Mahlfeier am Schluss. Aber das ist ein ganz langer Weg auch in der Trauer. Und am Schluss gehen die Jünger wieder zurück nach Jerusalem. Also das ist so ein Bild dafür, dass sie ihre Rolle wieder einnehmen im Leben und sich dem wieder stellen, so wie es ist.
Und sie gehen zurück zu den anderen Jüngern. Das ist ja auch dann eine Etappe ganz am Ende, nicht am Anfang, aber am Ende dieses Weges, ist, dass man sich den anderen zuwendet. Es steckt ja auch ein Geheimnis darin. Da hat Johannes Paul II. Ja auch mal, erinnere ich mich, immer wieder darauf hingewiesen, gesagt, wenn es dir schlecht geht, such dir jemanden, denen es noch schlechter geht. Also dieser Ausbruch aus der eigenen Trauer, indem man sich auch der Not der anderen zuwenden kann. Es gibt ja auch viele Selbsthilfegruppen, Foren, wo die Menschen einfach Trost dadurch finden, dass sie dann auch andere wieder trösten und verstehen können.
Genau. Also so Eltern, die den Weg durchgegangen sind durch den Schmerz, die haben oft auch Modellcharakter für Eltern, die erst am Anfang stehen. Und die sehen dann, dass es ein Überleben gibt, dass die auch leben können mit dem Verlust. Und dieser Einsatz, der ist sehr wertvoll. Also ich kenne viele Beispiele und kenne auch viele persönlich, die diesen Weg gegangen sind, und die machen da einen ganz großen Dienst für die anderen dann.
Mhm. Jetzt ist am Sonntag der Weltdenktag für die verstorbenen Kinder. Ich habe gelesen, dass es da auch den Brauch gibt, dass betroffene Familien sich eine Kerze ins Fenster stellen, sodass so einfach eine Lichterwelle um die ganze Erde geht. Das ist auch so ein Trauerritual, das auf der einen Seite viel ausdrückt. Das Licht, eben das scheint, das Kind bleibt irgendwie da, auch als Lichtgestalt irgendwie im Leben immer gegenwärtig. Es ist nicht ganz weg, für uns Glaubende sowieso nicht. Und dann auch dieser Trost, man ist nicht allein, es gibt viele andere.
Genau, das ist jetzt am Sonntag. Und da gibt es auch viele Gedenkgottesdienste. Wir in Regenstauf haben auch einen von vielen Initiativen im Spindelhof, der getragen, auch von der Klinikseelsorge. Und da kommen dann viele Eltern, gedenken ihres Kindes und anschließend dann noch Begegnung mit Kaffee und Kuchen und Plätzchen, wo man sich austauschen kann. Also es ist ein Gedenken. Also wir Christen gedenken unser Verstorbenen, weil sie leben, ja, nicht damit sie leben. Und diese Verbundenheit, auch im gottesdienstlichen Feiern zu erfahren, ja, auch wenn es sehr schmerzlich ist. Darum geht es auch an diesem Gedenktag. Jetzt höre ich Sie nicht mehr.
Ich höre nichts mehr.
Ja, Herr Holzschuh, ich danke Ihnen ganz herzlich und Ihnen und Ihrer Frau für diesen Abriss, den Sie uns gegeben haben. Ich möchte am Ende noch mal ganz kurz zusammenfassen. Sagen Sie mir, wenn ich etwas vergessen habe, wenn man als Außenstehender Eltern vor sich hat, die mit diesem schweren Schicksal konfrontiert sind, dass sie ein Kind verlieren, ist es wichtig zu verstehen, am Anfang muss man die Trauer zulassen. Es geht nicht, sie mit guten Sprüchen zuzudecken, aber genauso schlecht ist es, dem anderen aus dem Weg zu gehen. Also einfach da sein, eine einfühlsame, stille Anwesenheit, die einfach da ist, wenn der andere einen braucht, entweder zum Zuhören oder vielleicht auch für praktische Dinge, dass man die Eltern spüren, sie sind nicht allein gelassen. Dann ist dann spätestens nach einiger Zeit beginnt dann, wenn es die Entwicklung gesund ist, eine zweite Phase des Loslassens auch, wo man auch eben als Eltern zulassen muss, dass man einfach auch Erinnerungsstücke vielleicht aufgibt und einfach diesen Weg innerlich loslässt, einfach das Loslassen des Kindes. Wie ist es dann am Ende des Weges? Dann, das Kind soll ja trotzdem nicht ganz weg. Es darf ja bei uns bleiben, immer auch in der Erinnerung. Das Leben wird nie wieder sein wie vorher. Wie sehen Sie denn so eine gesunde, am Schluss Anwesenheit des Kindes in einer Familie, dass das Kind den Weg der Familie weiter begleitet?
Ist das jetzt eine Frage an meine Frau?
Ja, vielleicht an Ihre Frau, genau.
Genau. Sabine?
Ich habe jetzt nicht alles gehört.
Ja, genau, Frau Scholz, es ging darum, so wie können wir das Kind am Ende dann einfach gesund in Erinnerung behalten? Einfach, dass wir die Geburtstage vielleicht noch an die Geburtstage denken, an...
Genau, also indem das Kind im Alltag einen Platz kriegt, zum Beispiel. Und zwar in ganz alltäglichen Dingen in der Familie. Indem ich zum Beispiel so, heute gibt's Pfannkuchen. Wisst ihr noch, das hat doch der Thomas so gern mögen. Also dadurch wird das Kind selbstverständlich mit einbezogen. Oder ich weiß von Familien auch, in Form von Ritualen, eine Familie, da ist vor ein paar Jahren eine Schwester gestorben und die Eltern haben dann mit den anderen beiden Kindern eine Kerze gestaltet für diese Schwester und die haben sie dann mittlerweile nicht mehr so regelmäßig, aber die haben sie jeden Abend angezündet und beim Abendgebet war diese Schwester einfach mit da.
Mhm.
Oder später dann erzählen mir Geschwisterkinder, dass so der verstorbene Bruder oder die verstorbene Schwester für sie wie so ein innerer Begleiter wird, den sie bei Berufsentscheidungen oder bei Prüfungen einfach mit herholen und sagen, Maria, erzähl mir.
Wie ein Schutzengel so ein bisschen.
Genau, wie so ein innerer Begleiter. Und der geht nicht nur für ein paar Jahre mit, der geht über ganz lange Etappen des Lebens einfach mit. Und wird mit den Jahren vielleicht weniger explizit benannt, aber ist einfach mit dabei, gehört mit dazu. Und Menschen, wo ich das erlebt habe, dass die wieder ins eigene Leben finden und gleichzeitig aber so diese Verbundenheit zu den Menschen, die zu ihnen gehören, ob sie nun leben oder tot sind, die diese Verbundenheit nicht aufgegeben haben, das sind oft sehr reife Menschen. Die strahlen was aus.
Ja. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Sabine Holzschuh und Wolfgang Holzschuh, dass Sie uns da einfach erzählt haben aus Ihrer Erfahrung. Wir werden beim Hörerservice dann die Kontaktdaten auch zu Ihrem persönlichen Angebot, man kann es im Internet finden unter www.trauergeschichten.de, aber noch weitere Links und Angebote werden wir mitteilen im Hörerservice. 08323 9675110 ist die Nummer. 08323 9675110. Wenn Sie Fragen haben, können Sie dort anrufen und Sie bekommen dann dort noch weitere Hinweise. Wir wollen ans Ende ein Gebet stellen, ein Segensgebet und damit auch die Eltern und die Angehörigen von den verstorbenen Kindern entlassen. Ich verabschiede mich, ich bin Gabi Fröhlich und ich sage auf Wiederhören, Gottes Segen Ihnen allen. Und Herr Dr. Holzschuh, Sie haben am Abschluss noch ein Segensgebet.
Genau. Gesegnet seist du, damit du deine Trauer zulassen kannst. Gott schenke dir Tränen und Worte für deinen Schmerz. Gesegnet seist du, damit dich die Fragen ohne Antwort nicht zerreiben. Gott schenke dir Menschen, die dir geduldig zuhören. Gesegnet seist du, damit du dich der Ohnmacht stellst, die dich manchmal lähmt und dich frühmorgens nicht aufstehen lassen möchte. Gott stärke dich, wenn die Anforderungen des Alltags über deine Kräfte gehen. Gesegnet seist du, damit du einsame und schwere Stunden überstehst. Gott stelle Menschen an deine Seite, die dich verstehen und dich nicht verlassen. Gesegnet seist du, damit du deinen lieben Verstorbenen, dein liebes Kind ziehen lassen kannst. Gott schenke dir Glauben, dass es in seiner Hand geborgen ist. Gesegnet seist du, damit du deinem liebes Kind einen Platz in deinem Herzen geben kannst. Gott schenke dir die Kraft dankbarer Erinnerung. Gesegnet seist du, damit deine Trauer einmal vorbei sein darf. Gott schenke dir wieder Vertrauen ins Leben und Mut, deinen Weg weiterzugehen. Deine Zeit zu leben, bis auch du die Schwelle des Todes erreichst. Gesegnet seist du vom Gott des Erbarmen und des Trostes, der mit dir geht und deine Schritte leitet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.